Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von HPU & You. In diesem Podcast dreht sich alles um die Stoffwechselstörung HPU. Mein Name ist Sonja Schmitzer und bevor wir in medias res gehen, noch eine kurze Info vorab. Diese Folge wird gesponsert vom And You Shop. Hier bekommst du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Herzlich willkommen, liebe Gita Gosch. Ich freue mich riesig, dich heute hier im Podcast bei mir zu haben. Ich mache gar kein langes Intro. Ich erzähle vielleicht einfach eine ganz kurze Anekdote, die uns auch sofort ins Thema bringt. Ich habe mich nämlich kürzlich von der Feier verabschiedet und habe gesagt, ich muss früher gehen. Ich habe nämlich Breathwork-Ausbildung. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, was hast du? Breathwork? Ich so, ja, Atemtechniken. Und die so, wieso muss man das denn lernen? Können wir nicht alle schon atmen? Genau, Gita, und ich glaube, da sind wir auch schon direkt im Thema drin. Du bist nämlich Atemcoach und bei dir mache ich gerade meine Ausbildung. Ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor und dann hüpfen wir auch direkt ins Thema Atemtechniken rein.
Ja, gerne. Also danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen geschaut, was du so machst und finde es auch großartig, auch dass du diesen Podcast machst. Ich musste lachen, als du die Anekdote jetzt erzählt hast, so dieses, atmen, das mache ich eh den ganzen Tag, da brauche ich doch niemanden, der mir das zeigt. Hört man immer wieder, ich hoffe in ein paar Jahren seltener, weil es ja auch immer mehr Breath Coaches gibt, wie dich jetzt, und das ja ist einfach großartig. Und kurz zu meiner Person, wie du schon gesagt hast, ich bin selbst Atemcoach, auch Ausbilderin und begleite jetzt schon seit ein paar Jahren Menschen dabei, wieder richtig atmen zu lernen. Und das klingt erstmal so profan, aber dahinter steckt natürlich so viel mehr. Dahinter steckt auch, wieder zu lernen oder überhaupt mal zu lernen, wie man das Nervensystem reguliert, wie man Einfluss nehmen kann auf die ganzheitliche Gesundheit, auf sein Wohlbefinden, auf die gesamte Lebensqualität, also die Art, wie wir atmen, bestimmt über unsere gesamte Lebensqualität auch in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Deswegen ist das so wichtig. Und ich bin da selbst zugekommen, so ein bisschen der Klassiker durch eine eigene Erkrankung. Also ich hatte auch eine Autoimmunerkrankung, Morbus Basedow, und habe vorher aber schon Ausbildungen gemacht und auch ein bisschen was gelernt über das Nervensystem, über die Atmung, Psychologie etc., Coaching. So richtig gefunkt hat es dann aber erst durch die eigene Geschichte, weil ich einfach wirklich diese Power gesehen habe, die in Atemarbeit steckt und einfach gelernt habe, was wir dadurch alles erreichen und bewirken können und wie viel Lebensqualität und auch Selbstbestimmung wir uns zurücknehmen können. Weil wenn wir in so einer chronischen Erkrankung sind, das fühlt sich ja immer an wie ein Kontrollverlust erstmal. Man hat oft, deine Klientinnen sicher auch, eine jahrelange Odyssee von A nach B hinter sich. Man wird vielleicht teilweise von Ärzten nicht so wahrgenommen. Man kriegt in der Schulmedizin sehr einseitige Sichtweisen. Und da ist die Atmung einfach so ein tolles Tool, zu lernen und wieder zu sehen, man ist nicht hilflos ausgeliefert, sondern man kann ganz viel selbst, ich sag mal, mitgestalten über zum Beispiel Atem- oder Körperübungen.
Das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Feld und finde ich extrem unterrepräsentiert, auch in der Medizin bisher. Also in meinem Kenntnisstand gibt es gar kein Feld in der Medizin, wo das beachtet wird, vielleicht bei COPD, Patienten, aber ansonsten ist es mir jetzt persönlich noch nie begegnet, oder dir?
Nein, also das würde einem auch kein Arzt sagen, das sagt einem auch kein Apotheker, das sagt einem natürlich auch nicht die Pharmaindustrie, weil das klingt ein bisschen reißerisch, aber ich sage auch immer, es gibt ganz viele Menschen, die kein Interesse daran haben, dass wir uns selbst helfen und dass wir uns selbst heilen und dass wir Symptome kostenlos lindern können, weil mit so einem Medikament macht jemand ganz viel Geld. Das Medikament hat aber Nebenwirkungen und mit der Atmung macht erstmal niemand Geld, weil die Atmung haben wir immer bei uns. Wenn wir das einmal richtig gelernt und verstanden haben, profitieren wir davon den Rest unseres Lebens. Und sicherlich sind da so, ich sag mal, monetäre Interessen dahinter, dass uns das niemand sagt, aber ich glaube auch ganz viel Unwissen. Und das ist auch kein Vorwurf, weil als Schulmediziner wirst du für sowas einfach nicht ausgebildet. Also die Ärzte, zu denen Menschen in erster Instanz gehen, die sind dafür einfach nicht ausgebildet und haben das auch nicht so auf dem Schirm. Und insgesamt unser Gesundheitssystem, beziehungsweise es ist ja mehr ein Krankheitssystem, kann man wirklich sagen, das ist ja auch so ein bisschen auf Mangel ausgerichtet und auf Probleme haben und auf eine Lösung von außen zu bekommen. Also wir kennen das, wir haben Kopfschmerzen, wir nehmen eine Ibuprofen oder wir sind erkältet und wir rennen in die Apotheke und holen uns da was. Und wir wachsen gar nicht damit auf, dass wir überhaupt mal verstehen, wo ist denn überhaupt der Zusammenhang zum Beispiel zwischen der Atmung und unserer ganzheitlichen Gesundheit? Wo ist der Zusammenhang zwischen unserer Atmung und unserem Nervensystem? Was genau wird denn vom Nervensystem gesteuert? Und ja, Menschen wissen zum Beispiel auch nicht, dass Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes auch durch eine dysfunktionale Atmung ausgelöst werden können. Und das ist einfach das Problem. Deswegen ist es noch nicht so weit verbreitet. Das Tolle ist, dass es immer mehr Studien auch dazu gibt. Das lieben Menschen in unserer Gesellschaft einfach auch dieses Wissenschaftliche und dieses, okay, es ist kein Hokuspokus. Kann ich auch absolut verstehen, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Das heißt, es kriegt immer mehr Aufmerksamkeit, so die Atmung. Und was du vorhin meintest, ja, vielleicht bei COPD kommt man so ein bisschen mit atemtherapeutischen Maßnahmen in Kontakt. Aber auch da, es ist ein anderer Ansatz. Also ich habe selbst auch Klientinnen mit COPD, beziehungsweise ich habe auch super, super viele natürlich mit Long- und Post-Covid, die in der Atemtherapie bei einem Physiotherapeuten waren, das aber abgebrochen haben und lieber das Coaching mit mir verlängert haben, weil der Ansatz nochmal ein anderer ist, also ein viel ganzheitlicher und ein ganzheitlicherer. So. Und eben auch ja diese ganze Nervensystemkomponente damit einbezogen wird. Das macht jetzt der Physiotherapeut in dem Sinne nicht.
Lass uns hier vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hast jetzt gerade das Nervensystem angesprochen. Nervensystem und Atmung, wie hängen die beiden denn zusammen?
Also unser Nervensystem, sehr komplex, da fasse ich mich jetzt kurz. Du kennst das ja aus der Ausbildung. Aber so in Kürze kann man sagen, dass das Nervensystem die Steuerzentrale ist für alle Vitalfunktionen, die wir haben. Also alles, was uns so am Leben erhält, wird vom Nervensystem aus gesteuert. Eben auch die Atmung. Und all diese Funktionen können wir nicht willentlich beeinflussen, also den Herzschlag, die Verdauung, den Puls etc. Das wird, wie gesagt, vom Nervensystemzustand ausgesteuert. Die Atmung aber wird vom Nervensystem autonom gesteuert und wir können sie beeinflussen. Jeder, der jetzt zuhört, jede kann das machen. Ihr könnt alle mal die Luft anhalten, ihr könnt länger ausatmen, ihr könnt schneller atmen, ihr könnt langsamer atmen, was auch immer. Und darin liegt ebenso die Power. Das heißt, das Nervensystem beeinflusst die Art und Weise, wie wir atmen. Und genauso umgekehrt, die Art und Weise, wie wir atmen, beeinflusst unser Nervensystem. Das würde ich jetzt nicht ausprobieren als Zuhörerin, aber wenn wir jetzt alle zum Beispiel bewusst in so eine Hyperventilation gingen, dann hätte das natürlich eine direkte körperliche Auswirkung. Und das ist wirklich die Kraft darin, weil wenn wir das Nervensystem einmal ein bisschen verstanden haben und wenn wir auch wieder so eine Verbindung zu uns selbst haben, dann wissen wir, wo wir stehen und wir wissen ungefähr, welche Teile des Nervensystems aktiv sind und wann das angemessen ist. Und wir wissen dann auch, wie wir zu atmen haben, um darauf Einfluss zu nehmen. Das heißt, wenn ich merke, ich bin leicht reizbar, ich bin total im Stress, ich bin körperlich angespannt, und mir wird das bewusst und ich beobachte dann mal meine Atmung, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass ich vielleicht auch den Atem ein bisschen anhalte, dass der Atem stockt, dass ich vielleicht auch ein bisschen flach und schnell atme. Und indem ich das ändere, kann ich halt jetzt zum Beispiel von einem Kampf- oder Fluchtmodus im Nervensystem in diesen Entspannungsmodus wechseln, nur über die Art und Weise, wie ich atme. Und das hat dann auch wieder eine entsprechende körperliche Reaktion und bringt wieder Balance oder Ruhe oder was ich eben brauche in den Körper.
Das ist ganz spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ganz häufig der Grundzustand von Menschen mit HPO. Also man fühlt sich einfach nach Jahren des nicht richtig Funktionierens so, dass man das Gefühl hat, ich kann überhaupt keinen Stress mehr aushalten, was für andere normal ist, ist für HPOler oft schon ein Riesenstress. Auf eine Familienfeier gehen oder in den Supermarkt oder eine Veranstaltung. Da sind manche direkt auch verkatert danach. Viele berichten mir immer, ich fühle mich ständig angespannt. Ich wach auf und fühle mich wie unter Strom. Das wären ja alle Zeichen für ein dysreguliertes Nervensystem, oder?
Absolut. Ja, also ein dysreguliertes Nervensystem kann sich sehr unterschiedlich äußern, aber wenn man sich jetzt fragt, ja, woran merke ich denn überhaupt, ob ich dysreguliert bin? Weil viele Menschen sind sich dessen auch gar nicht bewusst. Aber wir merken es direkt an der Atmung zum Beispiel, am Atemmuster. Auch dafür haben die meisten Menschen leider noch kein Bewusstsein, aber das kann man lernen. Dafür gibt es ja Atemcoaches und Ausbildungen und Kurse. Das heißt, über die Art und Weise, wie ich atme, das ist wie ein Fingerabdruck. Also auch jedes Atemmuster ist ganz individuell und ich kann da so viel draus lesen. Ich merke darüber hinaus noch, dass ich dysreguliert bin, zum Beispiel an meiner Verdauung. Wie ist die Verdauung? Habe ich damit Probleme? Habe ich ständig Bauchweh, einen aufgeblähten Bauch, Durchfall, Verstopfung, was auch immer? Ich merke das daran, wenn ich zum Beispiel einen übertrieben starken Harndrang habe, ständig zur Toilette muss. Ich merke das natürlich an Spannungen, die sich im Körper manifestiert haben, an einer Energielosigkeit, an auch einem Pessimismus. Also unser Nervensystem wirkt sich natürlich auch auf die Qualität unserer Gedanken aus. Und wenn ich in einer Dysregulation bin, in einem stark aktivierten Sympathikus, sehe ich auch viel mehr Risiken in der Welt und viel mehr das Negative in meinem Leben, als wenn ich in einem regulierten Zustand bin. Dann bin ich viel offener auch für die Chancen, beziehungsweise dann habe ich auch einen Zugriff auf den präfrontalen Kortex im Gehirn und kann logisch denken, also kann rationaler einfach denken und die Dinge sehen. Und ich sage immer, man merkt die Dysregulation bis ins kleinste Detail im Leben, also bis zum Kontostand, ja, bis zum Selbstbewusstsein, bis zur Art und Weise, wie man in Beziehung geht mit anderen. Und da kann man wirklich ablesen, wie reguliert bin ich eigentlich.
Danke, Gita, das hast du sehr schön zusammengefasst. Bei HPUlern fällt auch immer wieder das Stichwort hochsensibel. Jetzt habe ich persönlich das Gefühl, da gibt es schon einige Überschneidungspunkte zu dem, was du jetzt eben als dysreguliert beschrieben hast. Kannst du die beiden Dinge vielleicht noch mal ein bisschen klarer voneinander abgrenzen oder kann man das überhaupt?
Je nachdem, wen du da fragst, bekommst du eine ganz andere Antwort. So ein bisschen meine Haltung zu diesem Hochsensibilitätstrend, den wir ja irgendwie so in den letzten Jahren hatten, ist ein bisschen kritisch. Also ich sehe es ein bisschen kritisch. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die ein bisschen eine erweiterte Wahrnehmung auch haben und auch einfach mehr, ja, mitbekommen, allein auf so einer energetischen Ebene. Das ist nicht bei jedem so ausgebildet. Aber gefühlt war ja auf einmal auch die Entschuldigung für alles, so Hochsensibilität. Und ganz, ganz viele Menschen waren auf einmal hochsensibel. Natürlich kann es auch sein, dass diese Menschen einfach dysreguliert sind. Es kann aber auch genauso sein, dass diese Menschen einfach ein bisschen feinfühliger sind und viel frühzeitiger merken, was ihnen eigentlich gut tut und was nicht. Weil ganz viel im modernen Leben, in unserer Gesellschaft, ist auch einfach total dysfunktional. Aber viele Menschen sind so abgestumpft und auch so getrennt von der eigenen Körperempfindung, was auch ein Symptom von Dysregulation ist, dass sie es überhaupt nicht mehr mitbekommen. Also auch bei mir ein Beispiel, ich habe jahrelang in einem Großraumbüro mit 20 Menschen gearbeitet, wo ständig Telefone geklingelt haben, wo ich 3 Bildschirme hatte, wo mein privates Handy neben meinem Firmenhandy lag. Auch da hat ständig was geplinkt und vibriert. Und es war für mich Normalität, weil das haben alle um mich herum gemacht. Und ich habe gar nicht gespürt in dem Sinne, dass das nicht gut ist oder so. Und das heißt, wenn jetzt jemand merkt, boah, das stresst ganz schön, das ist nicht gut, das raubt Energie, muss die Person nicht zwangsläufig hochsensibel sein, sondern vielleicht einfach nur feinfühlig oder bewusst leben und einfach mitbekommen, das ist nicht gesund. Oder der Straßenverkehr. Also wenn man in einer Großstadt lebt wie Berlin, Frankfurt, München und man fährt zum Beispiel täglich mit dem Auto eine Stunde oder wie lange auch immer zur Arbeit, das ist nicht normal eigentlich oder gesund, aber wir haben es normalisiert. Und genau, wie gesagt, das eine Extrem ist so das Abgestumpfte, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Das andere Extrem ist vielleicht, dass man schnell aus dem Toleranzfenster rausfällt. Aber es gibt einfach auch Themen, wo ich sage, das hat nichts mit Hochsensibilität zu tun, sondern einfach wirklich mit einem bewussten Umgang und mit einem realistischen Blick auf so die Verrücktheit, die wir so tagtäglich leben und so normalisiert haben. Also wir haben ja auch Stress wirklich normalisiert in unserer Gesellschaft.
Absolut. Ich glaube, dass jemand Stress hat, das kann eigentlich heutzutage jeder fast von sich behaupten. Das fängt ja auch schon an, sobald man Kinder hat und eine Familie. Und dann fängt es oft an, dass man gar nicht mehr alles irgendwie unter einen Hut kriegt und dann selbst meistens hinten runterfällt und die eigenen Bedürfnisse einfach über viele Jahre hinten anstellen muss oder hinten anstellt, ja, wie auch immer dem sei, genau. Man würde ja jetzt denken, naja, wenn man ein dysreguliertes Nervensystem hat und immer angespannt ist, dann könnte man ja einfach mal meditieren regelmäßig oder man macht irgendeine Entspannungsübung, macht doch mal Yoga oder so, ja, solche Tipps bekommt man ja manchmal. Warum ist es denn vielleicht gar nicht für jeden sinnvoll, der ein dysreguliertes Nervensystem hat, direkt in so eine Entspannung zu gehen?
Also zum einen kann es wie eine Vollbremsung wirken. Das heißt, wenn mein Nervensystem über Jahre gewöhnt war, unter Stress zu stehen und unter Anspannung und wenn ich über Jahre einen superaktiven, überaktiven Sympathikus zum Beispiel hatte und ich gehe dann von 100 auf 0 oder von 0 auf 100 in die Entspannung, dann gleicht das einer Vollbremsung und dann kann der Körper und auch die Psyche komplett ausbremsen. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man sich achtsam annähert an die Techniken und dass man einfach auch schaut, was brauche ich, also was ist geeignet. Und da ist es wieder so wichtig, auch das Nervensystem zu kennen, damit man die für sich geeigneten Methoden findet. Weil du hast es jetzt so schön gesagt, so dieses, ja, mach doch mal ein bisschen Yoga oder probier doch mal Meditation. Was heißt das? Also es gibt unzählige Arten, Yoga zu machen oder Yoga, wie Yoga unterrichtet wird, dasselbe mit der Meditation. Und auch so in die absolute Stille zu kommen von 0 auf 100 ist nicht für jeden geeignet. Und das ist so, finde ich, das Tolle am Atemcoaching. Man kann es so individuell anpassen. Also wenn man sich auskennt und die Tools hat und auch so einen Toolkoffer hat als Atemcoach, kann man das ganz individuell an den Menschen anpassen, mit dem man arbeitet und auch an dessen Nervensystemzustand. Und genau, das ist so ein bisschen das, wenn du fragst, okay, warum ist es nicht für jeden geeignet, wirklich dieser Aspekt der Vollbremsung und dass man auch einfach schauen muss, was passt für mich gerade, also in welcher Verfassung ist mein Körper und was ist überhaupt meine Symptomatik. Also auch da, Atemtechnik ist nicht gleich Atemtechnik. Da rollen sich mir immer so die Fingernägel auf, wenn ich so pauschale Tipps höre wie, ja, du kannst nicht schlafen, mach mal die 4-7-8-Technik oder so. Ganz unabhängig davon, wer das ist, woher die Schlafstörungen kommen, welche Symptomatik noch da ist, was für ein Atemmuster die Person hat. Also das ist auch so wichtig. Es gibt unzählige Atemtechniken und man kann jede Atemtechnik auch nochmal an die Bedürfnisse der Person anpassen, die atmet.
Jetzt ist es wahrscheinlich eine blöde Frage, wenn ich dich jetzt frage, hast du vielleicht trotzdem ein paar allgemeingültige Tipps für HPUler, die einfach ganz oft ein sehr angespanntes Nervensystem haben? Kann man überhaupt solche Tipps geben?
Ja, absolut. Also so grundsätzlich, klar, kommt es auf die Symptomatik an. So die HPUlerinnen, mit denen ich bisher gearbeitet hatte, bei denen waren so die Erschöpfung, Energielosigkeit und bei der anderen auch Migräne ein großes Thema. Mhm. Grundsätzlich, was so gut ist für jeden Menschen, ist einfach wieder zu erlernen, wie man funktional atmet. Also eine richtige, gesunde Atmung sich wieder anzueignen. Und wenn jetzt jemand nicht direkt ein Atemcoaching machen will, sondern sich das erstmal ein bisschen anschauen möchte, dann empfehle ich immer, dass man einfach, ja, ich sag mal, so eine Bauch-Zwerchfell-Atmung lernt. Das kann jeder machen. Dafür können sich jetzt alle, die zuhören, einfach mal hinlegen am besten auf den Rücken am Anfang. Das ist gut. Aber auch da, je nach Körper, ist es vielleicht nicht für jeden gut. Also wenn jemand damit Probleme hat, gerne bei mir melden oder bei Sonja bald. Du bist ja auch im Atemcoach bald. Aber dass man einfach wieder lernt, den Atem ein bisschen zu vertiefen. Das heißt, dass die Lungen komplett gefüllt und geleert werden. Dass man wieder lernt, ein bisschen sanfter zu atmen. Dass man lernt, den Atem ein bisschen zu verlangsamen. Und jetzt sowas wie die kohärente Atmung zum Beispiel ist eine tolle Technik. Die ist komplett geeignet. Die kann einfach jeder Mensch machen. Auch da muss man schauen, welcher Rhythmus passt. Also es gibt Menschen, die können 15 Sekunden ein- und ausatmen. Andere schaffen vielleicht nur 3. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber dass man wieder lernt, so Ein- und Ausatmung ein bisschen zu harmonisieren, aneinander anzupassen. Wie gesagt, dass man den Atem schön tief fließen lässt in den Körper, ein und aus. Und das ist sowas, damit kann jeder starten. Und dann auch so einfache, beruhigende Techniken, wie zum Beispiel die summende Ausatmung, generell eine verlängerte Ausatmung. Auch da, vielleicht hat es schon jemand probiert, Und die Person kann nicht länger aus als einatmen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes oder Ungewöhnliches. Da gibt es ganz viel Hilfestellung und einfach Tipps und Tricks, wie man das ermöglichen kann. Weil jeder Mensch kann letztendlich dann mit der richtigen Begleitung verlängert ausatmen. Aber das sind so sanfte Techniken, mit denen man mal starten kann und es einfach mal so ein bisschen ausprobieren kann. Und noch einfacher ist, sich einfach mal mit der Atmung zu verbinden. Das heißt, vielleicht ein paar Minuten am Tag Zeit nehmen, eine Hand auf den Bauch legen oder auch beide Hände auf den Bauch legen und dann einfach beobachten, was sich bewegt, den Atem einfach nur fühlen im Körper überhaupt mal und schon das hat eine beruhigende Wirkung aufs Nervensystem.
Du hast ja auch einen ganz tollen Podcast mit vielen Anleitungen drin. Vielleicht, ja, wir verlinken den auf jeden Fall, aber magst du vielleicht nochmal kurz sagen, wie der heißt?
Ja, der heißt Breathing Space Podcast inzwischen und da gibt es, ich habe es glaube ich gestern nochmal gesehen, inzwischen über 200 Folgen. Das sind ganz viele informative Folgen, einfach so zum Nervensystem, zur Atmung, zu einem gesunden und selbstbestimmten Leben, aber eben auch, wie du richtig sagst, ganz viele praktische Übungen. Nur einfache Übungen, also aber auch da kann man sich ein bisschen durchprobieren. Da gibt es ganz viele Menschen, die mir rückmelden, sie haben ihre Lieblingsübungen, die machen sie einfach immer wieder. Und da kann man sich ein bisschen ja durchhören und das einfach mal ausprobieren. Und das ist so ein toller Einstieg. Also viele, die zu mir ins Coaching kommen, haben irgendwie ein Jahr vorher meinen Podcast gehört und damit geatmet und wollen dann tiefer gehen, weil wie gesagt, diese Atemdysfunktionen, die behebt so ein Podcast natürlich nicht. Da braucht es eine One-on-One-Betreuung. Und das ist einfach so wichtig, dass man ja wieder funktional atmen lernt. Und dann kann man auch diese Atemmeditationen auf eine ganz andere Art und Weise machen. Aber für den Start ist sowas wunderbar, um überhaupt mal so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen.
Gita, du hast vorhin gesagt, du hattest einen extrem stressigen Job in diesem Großraumbüro. Ständig hat es überall geklingelt und du warst immer so on und bist darüber ja auch krank geworden oder vielleicht, ja, es hat auf jeden Fall deine Krankheit wahrscheinlich verstärkt und dann hast du irgendwann die Reißleine gezogen und hast gesagt, so kann das ja nicht weitergehen bei mir. Magst du hier vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie du dich dann da rausmanövriert hast aus der Autoimmunerkrankung?
Ja, gerne. Auch ganz wichtig, ich selbst hätte leider wahrscheinlich nie die Reißleine gezogen. Mein Körper hat es tatsächlich gemacht, weil dann irgendwann ja wirklich nichts mehr ging. Das kennen ja viele, die so eine Autoimmunerkrankung haben. Das immobilisiert einen ja auch irgendwann komplett. Und da bin ich meinem Körper so dankbar. Also ich weiß auch da, wenn Menschen krank sind, manchmal geht man ja so in den Widerstand oder es fällt einem schwer, irgendwie auch Liebe für den Körper zu haben. Aber es ist eine Botschaft und es ist eine Reaktion und letztendlich ist es immer der Versuch des Körpers, unser Überleben zu sichern. Das nur so als Reminder. Und ja, wie habe ich mich da rausmanövriert? Also ich habe ganz viel ausprobiert. Ich bin am Anfang auch so diesen schulmedizinischen Weg gegangen, wo ich sehr schnell an meine Grenzen gekommen bin, weil die keine für mich zufriedenstellenden Lösungen hatten. Und von all dem, was ich so ausprobiert habe, wie gesagt, ich habe selbst viel studiert und gelernt und Ausbildungen gemacht, kam ich halt immer wieder zurück zur Atmung. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich meine Atmung einfach immer bei mir habe und dass da wenig Hürde ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Yoga praktizieren will oder so, war in meinem Kopf, ich brauche ja eine Matte, ich muss mich umziehen, ich muss da vielleicht hingehen. Es dauert ja in der Regel 60 bis 90 Minuten. Und bei der Atmung habe ich einfach schnell gemerkt, ein paar Minuten reichen mir schon, um ein bisschen ruhiger zu werden. Also bei Morbus Basedow ist auch wichtig, ob zu wissen, das ist eine Krankheit, bei der man auch viele Panikattacken hat und bei der ja wirklich ganz viel Angst und Stress im Körper einfach ist. Und da hat mir die Atmung eben so geholfen, wieder ein bisschen ruhiger zu werden, wieder besser schlafen zu können und natürlich auch Entzündungen zu hemmen. Also es ist eine chronische Entzündungserkrankung der Schilddrüse. Und es gibt einfach auch Atemtechniken, die wirken entzündungshemmend. Und das fand ich so cool, also mir das alles einfach nochmal bewusst zu machen und zu merken, wie geil, also ich habe diese Medizin und damit kann man so viel machen. Und man hat es halt auch irgendwann dann gesehen am Blutbild, also ich war regelmäßig bei der Blutkontrolle und ich habe halt einfach gesehen, okay, ich kann diese Medikamente wieder absetzen und meine Werte werden besser, ich komme wieder in so in einen Normbereich. Und ja, das hat mir unfassbar geholfen. Wichtig ist, ich habe wirklich klein angefangen mit ein paar Minuten am Tag, weil so dieser Faktor Zeit ist ja auch für viele Stress und Druck. Und man kann klein anfangen und es hat sich dann gesteigert und dann ändert sich ja auch was. Also dann ändert sich ja der ganze Lebensstil und die Entscheidungen, die man trifft. Und ja, das Ausschlaggebendste war tatsächlich, da wieder Zugriff aufs Nervensystem zu haben. Nervensystem, wie gesagt, ist auch für Hormone, das endokrine System zuständig. Und dadurch habe ich die Krankheit tatsächlich komplett geheilt. Also ich bin inzwischen komplett geheilt davon. Das hat nichts mehr mit mir zu tun, beziehungsweise ist natürlich meine Historie. Aber da bin ich einfach der Atmung und all den Techniken und all dem, was ich gelernt habe, so dankbar und habe so ein großes Interesse dran, das weiterzugeben. Also ich feiere auch, dass du in der Ausbildungsrunde jetzt dabei bist und es an deine Klientinnen weitergeben wirst, weil da einfach so unfassbar viel Potenzial drin steckt.
Ja, genau. Ich habe ja eher so den biochemischen Fokus bei der HPU-Therapie, habe aber einfach immer gemerkt, das ist irgendwie der Punkt, der noch fehlt, ja, weil ich tatsächlich auch eine von denen war, die oft gesagt hat, ja, muss dich mehr entspannen, ja, mach doch mal Yoga oder versuch doch mal zu meditieren. Ich habe schon immer gemerkt, klar, den Körper zu stabilisieren ist eine Sache, ja, den Stoffwechsel mit Mikronährstoffen zu versorgen, aber wenn man dann eben diese Komponente Nervensystem noch mit reinbringt, dann kommt man in Sphären, die sind wirklich gigantisch. Mhm. Ja, deshalb bin ich dir sehr dankbar. Ich habe auch selber an mir jetzt schon tolle Veränderungen und Verbesserungen festgestellt durch die Ausbildung. Also das ist wirklich, hätte ich nicht gedacht. Da bin ich sehr, sehr positiv überrascht.
Wie cool. Du hast ja ganz Wichtiges gesagt, dieses ja, du musst dich mal mehr entspannen. Das ist ja auch das, was ein Arzt einem vielleicht noch mitgibt. So reduzieren Sie mal Ihren Stress oder haben Sie mal so ein bisschen über einen Lebensstilwandel nachgedacht. Und die meisten Menschen fragen sich einfach, wie geht das denn? Die meisten Menschen wissen doch gar nicht, wie das geht. Und hinzu kommt, wenn du völlig dysreguliert bist, was du bist, wenn du falsch atmest, dann kannst du ja gar keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Dann hast du ja auch gar nicht so das Selbstvertrauen oder du hast so einen Tunnelblick, wenn du im Stress bist, dass du ja die Perspektiven und Möglichkeiten gar nicht siehst. Und dann kommen Antworten wie, ja, das geht ja nicht, ich habe ja zwei Kinder und ich kann meine Arbeitszeit nicht reduzieren und wann soll ich denn zum Yoga und nee, ich habe morgens keine 10 Minuten für Atemübungen. Doch, das ist alles möglich. Und in dem Moment, wo man halt wieder in diese Entspannung kommt und in die Regulation kommt, kann man eben sein Leben auch viel selbstbestimmter und auch kreativer gestalten. Das ist, jedem möglich. Also wir haben alle unsere Herausforderungen und Verpflichtungen. Aber ich habe so viele Menschen begleitet. Ich kann einfach sagen, es ist für jeden möglich. Aber wie gesagt, dieses Wie ist halt so entscheidend. Das sagt einem keiner.
Ich finde es ganz schön, dass du das nochmal aufgreifst, weil ich tatsächlich auch oft diese Antworten bekomme. Aber wie soll ich denn? Und das kann ich nicht. Und ich muss ja schon auch noch auf meine Ernährung achten und frisch einkaufen und kochen. Und da kann ich ja jetzt nicht auch noch. Ja, und das ist immer das, was dann halt ganz ans Ende gestellt wird, was man macht, wenn wirklich gar nichts anderes mehr übrig ist. Also der Haushalt ist tipptopp, die Kinder schlafen selig, Wäscheberge sind alle abgebaut. Und wenn dann noch Zeit übrig ist, na dann kann ich mich vielleicht mal noch 10 Minuten hinsetzen und irgendwas für mich tun. Und ich glaube, das ist auch ein sehr weibliches Problem, dass wir Frauen uns oft so an letzte Stelle stellen und alle anderen vor uns. Und ich wähle da ganz häufig das Bild aus dem Flugzeug, was es ganz toll veranschaulicht. Ja, der Sauerstoff fällt ab in der Kabine. Und wenn wir jetzt erst rumrennen und uns um alle anderen kümmern, was passiert? Wir fallen irgendwann tot um, weil wir eben keinen Sauerstoff mehr haben. Deshalb ist es wichtig im echten Leben, wie auch im Flugzeug, dass wir uns zuerst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und uns dann um alle anderen kümmern, weil die andere Reihenfolge geht einfach nicht. Also wir können uns nicht immer aufopfern und an letzte Stelle stellen, denn dann kippen wir irgendwann hinten um und dann haben auch die Kinder und der Mann und der Haushalt und der Hund und wer sonst noch alles dranhängt, nichts mehr davon.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist so ein wichtiger Punkt, den viele auch unterschätzen. Und ich denke mir immer, gerade Eltern, also gerade die sollten Nervensystemregulierung machen und gerade die sollten lernen, wie man richtig atmet. Weil die Kinder sind ja wie Schwämme, die saugen das ja alles auf und die kommen nicht mit einem vollständig ausgebildeten, regulierten Nervensystem auf die Welt. Und wenn ich jetzt als Mutter vorlebe, mich selbst hinten anzustellen, falsch zu atmen. Auch das greift das Gegenüber auf. Diese Stressatmung wird von einem Kind aufgegriffen. Dann wundern sich viele Frauen vielleicht, dass das Kind so dysreguliert ist, aber es ist ja kein Wunder. Und meinen das ja gar nicht böse, die tun und machen und hasseln eben, aber es ist total kontraproduktiv. Also auch das wünsche ich mir so, dass Menschen das sehen, wie du es gesagt hast, wenn wir uns selbst die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen und gucken, dass wir reguliert sind, dass wir in der Balance sind, dass wir auch gesund sind, tun wir unseren Kindern einen viel größeren Gefallen als, keine Ahnung, wenn das Haus immer sauber ist oder ich mein Kind irgendwie viermal die Woche zu irgendwelchen Hobbys fahre. Das Kind wird ein Leben lang entweder darunter leiden oder davon profitieren, wie meine Mutter oder meine Eltern, meine Bezugsperson, wer auch immer es jetzt ist, drauf sind. Und an der Stelle bitte keinen Druck aufbauen, weil ich habe ganz oft so die Erfahrung, dass Leute, vor allem Mütter, sich dann irgendwie total Gedanken machen und mich im Nachhinein anschreiben und schon das Gefühl haben, sie haben komplett versagt oder viel falsch gemacht. Niemand ist perfekt und allein indem man sich jetzt die Zeit nimmt und sich so einen Podcast anhört, macht man ja schon was in die richtige Richtung, weil man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und man hat jederzeit die Möglichkeit, was zu verändern und an sich selbst zu arbeiten. Und auch damit lebt man seinem Kind ja was vor. Also wenn wir für uns selbst sorgen, können wir auch viel, viel besser für andere sorgen. Das ist in jedem Lebensbereich, also wie gesagt, in der Familie, als Mutter, als Partnerin, als Schwester, als beste Freundin, als Arbeitnehmerin, als was auch immer. Wenn es mir gut geht und ich in der Fülle bin, egal in welchem Bereich, dann kann ich teilen und kann zurückgeben.
Ganz, ganz wichtig, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, diese Atemtechniken, die bringen eine ganz tolle Grundstabilität in den Körper.
Eine Balance. Es ist wirklich, geht immer um Balance. Also insbesondere auch bei Autoimmunerkrankungen oder für mich ist Erkrankung generell einfach ein Ausdruck von Disbalance. Da ist irgendwas im Ungleichgewicht. Und genau wie du sagst, wenn wir halt entsprechende Atemübungen machen, balanciert sich das Nervensystem aus und das wirkt sich direkt auf alle Vitalfunktionen aus, habe ich am Anfang gesagt. Da kann man gar nicht irgendwie, da muss man nicht dran glauben oder so. Also da führt ein wenig bei, dass der Nervensystemzustand einen direkten Einfluss auf die restlichen Körperfunktionen hat. Aber wie gesagt, eben auch auf das Energetische, auf das Mentale. Manche sagen sogar auf das Spirituelle. Und das ist einfach so großartig. Und so einfach im Grunde.
Ja, eine Erfahrung aus dem Kurs, ja, würde ich gerne noch kurz mit einbringen. Wir haben ja auch einige Teilnehmer mit Post-Covid dabei, die teilweise extrem erschöpft waren und schulmedizinisch da im Moment ja noch relativ alleine gelassen sind. Und viele von denen haben jetzt berichtet, dass sie sich eben aufgrund von Breathwork da mehr oder weniger rausmanövrieren konnte, was ich extrem faszinierend finde. Also ich weiß nicht, vielleicht magst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Du hast ja auch gesagt, du hast schon mit Post-Covid-Betroffenen gearbeitet.
Mit ganz vielen, ja, und die haben dasselbe berichtet. Also auch diese Menschen haben ja oft eine krasse Odyssee hinter sich und auch da, ich sag mal, so die ersten Anlaufstellen, das ist sicher richtig und wichtig, aber es bringt die Leute dann nicht weiter. Also ich habe auch viele, traurigerweise, die von den Ärztinnen und Ärzten gesagt bekommen haben, sie müssen jetzt damit leben oder da kann man nichts machen. Klar, es ist auch was Neues so gesehen. Aber was bei diesen Menschen einfach so unfassbar wichtig ist, auch hier wieder ist das grundlegende Atemmuster, also eine funktionale Atmung, aber eben auch zu lernen, nicht in den Widerstand zu gehen, nicht gegen den Körper anzukämpfen, also in Verbindung zu gehen damit, wie der Körper sich überhaupt anfühlt. Also auch das lernen wir ja in der Ausbildung, hatten wir ja ein Modul, dass wir wirklich mal diese ganzen Körperempfindungen wahrnehmen, auch die nicht so angenehmen. Und dass wir auch in Verbindung gehen mit den Emotionen, die mit dieser Krankheit einhergehen. Weil auch das, man kann das nicht trennen, man kann das nicht ausblenden. Das macht ja auch was. Und ja, dass der Körper einfach wieder lernt, zu entspannen, loszulassen, dass das Nervensystem regulierter wird. Und da passiert was. Also bisher bei allen, mit denen ich gearbeitet habe, die Post- und Long-Covid haben, da ist so viel passiert, wo die selbst nicht mehr dran geglaubt hätten. Wo das Atemcoaching irgendwie die letzte Hoffnung war, so der letzte Strohhalm, wo die sich dran geklammert haben. Aber natürlich passiert da was, weil es ja auch einfach Übungen gibt, das meinte ich ja, Techniken, die speziell auf bestimmte Symptome zugeschnitten sind. Wie jetzt zum Beispiel eine Energielosigkeit, eine Erschöpfung. Da muss man einfach wissen, was man macht. Aber selbst wenn man nur balancierende Atemtechniken macht, hat das eine Auswirkung.
Ganz, ganz lieben Dank, Gita, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast in diese, ja, sicherlich für viele neue Welt der Atemtechniken. Wir haben schon kurz über deinen Podcast gesprochen. Wie kann man denn noch mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man sich von dir unterstützen lassen?
Also bis August habe ich noch ein paar One-on-One-Spots. Das ist auch was ich wirklich jedem empfehlen würde, so eine 1-zu-1-Begleitung, weil dann ich als Breath-Coach einfach ganz individuell auf das individuelle Atemmuster, auf die spezifischen Symptome eingehen kann und bestimmte Techniken einfach mitgeben kann, so einen Toolkoffer mitgeben kann, mit dem man dann weiter praktizieren kann. Und genau, da kann man mir gerne E-Mail schreiben für alle Infos zum 1-1-Coaching. Ansonsten wird es nächstes Jahr wohl wieder eine Ausbildung geben zum Thema. Auch das kann ich sehr empfehlen, weil du hast es ja auch beschrieben, so eine Ausbildung ist ja auch immer ein Weg zu sich selbst. Man geht diesen ganzen Weg ja erstmal selbst und dann gibt man es weiter oder auch nicht. Also nicht alle, die Ausbildung machen, unterrichten später auch oder coachen. Und das sind aktuell so die zwei Möglichkeiten, bei mir ins Breathwork einzutauchen.
Super, werden wir auf jeden Fall verlinken. Gita, ich sage ganz herzlichen Dank für deinen Step-in hier bei mir im Podcast. Und ja, ich freue mich auf den Rest der Ausbildung. Geht ja noch bis November. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, Gita.
Danke dir, dass ich hier sein durfte.